Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ulrich Kuhn, der Intendant des Deutschen Theaters in Berlin. Guten Tag, Herr Kuhn.
Guten Tag.
Sie sehen ein bisschen müde aus.
Ja, bin ich auch.
Wie kommt's?
Na, ich war gestern beim Theatertreffen, habe Erniedrigte und Beleidigte angeschaut in der Volksbühne. Das ging relativ lang und war schön und anstrengend. Und heute hatten wir schon wieder eine Bauprobe für eine Produktion im November. Und dann stehen wir halt in den Vorbereitungen für die Autorentheatertage, für Radaus. Das ist der Auftakt der Autorentheatertage, die Ende Mai, also im Grunde nach dem Theatertreffen, kommen dann unsere eigenen Anstrengungen.
Ja, im Deutschen Theater dann.
Genau.
Ja. Ja, ich sehe schon, so ein Theaterleben oder ein Leben am Theater, das kann schon sehr müde machen, weil es eben auch immer spät in die Nacht reingeht. Ne?
Ja, genau. Ja. Ist beides. Also schön und anstrengend.
Ulrich Kuhn hier zu Gast und wir sortieren den Tag. Unser erstes Thema, nicht so sehr ein theatrales oder vielleicht doch, es geht um den Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Der amerikanische Außenminister Mike Pompeo ist heute in Russland zum Treffen mit Präsident Putin in Sotschi. Gestern war er überraschend in Brüssel. Viele haben tatsächlich gedacht, Mensch, jetzt hier, hat sich praktisch selber eingeladen beim Außenministertreffen. Es geht um die Frage, wie geht's weiter in diesem Konflikt mit dem Iran? Haben Sie Angst vor einem möglichen Krieg zwischen den USA und dem Iran, Herr Kuhn?
Also wenn man ein angstgeprägter Mensch ist, dann hat man natürlich Angst.
Sind Sie einer?
Weil, nee, eher nicht. Da kann man ja nichts dafür. Man wird halt irgendwie
so oder so geboren.
So oder so wächst man auf. Ja. Und ich würde dann sagen Sorge oder auch Zorn eher, weil ich das schon für ein riskantes Spiel halte. Die Frage ist ja immer, wie geht man mit heiklen Gegenüber um? Druck und Gespräch oder Eskalationsdrohung? Also wie weit lässt man die Dinge an die Wand fahren oder droht damit, dass die Dinge an die Wand fahren? Und Trump und seine ganze Administration fahren natürlich einen Brutaleinschüchterungskurs und manchmal hat das ja auch Erfolg oder so Zwischenerfolge. Seine andere Tendenz ist ja dann auch die Umarmung, die genauso unverständlich ist, siehe Nordkorea, wo eine Art Liebesverhältnis aufflammt in einer auch sehr heiklen Situation. Also es ist nicht rational, nicht so richtig nachzuvollziehen. Und gerade deswegen ist es wahrscheinlich, macht es einem Angst, weil man diese Kapriolen und bizarren Vorgehensweisen, weil man nicht weiß, wo das dann hinführt. Ja. Und insofern ist Krieg natürlich eine Möglichkeit.
Gestern bei diesem EU-Außenministertreffen in Brüssel haben Maas, also der Bundesaußenminister und der britische Kollege Hunt vor diesem Krieg gewarnt, sehr explizit. Und Jeremy Hunt aus Großbritannien hat Folgendes gesagt.
We are very worried about the risk of a conflict happening by accident.
Er sagt also, wir sind besorgt, das könnte ein Konflikt sozusagen aus Versehen sein, der da kommt. Aber da habe ich mich ein bisschen gewundert, denn so sehr aus Versehen scheint das ja nicht zu sein, sondern wie Sie sagen, habe ich eher den Eindruck, dass Trump ein bisschen darauf hinzuwirken scheint.
Ja, also man hat das Atomabkommen, das es ja gab, das ist ja immer eine Frage, findet man diese Kompromisse irgendwie gut? Also, dass man den anderen das Gesicht wahren lässt, trotz allem. Oder sagt man, wir müssen auf 100% gehen oder wir müssen den Gegner destroyen. Ich glaube, das ist dann eher so eine diplomatische Sprache, die dem anderen was nicht unterstellen will. Und dann muss man die eigene Sorge so hineinformulieren, dass man sagt, ja, es könnte da was passieren, was keiner will. Ich würde auch gar nicht unterstellen, dass es gewollt ist, aber die Drohgebärde, es ist so dieses Pitbull-Verhalten, dass man einfach hinsteht und sagt, ey, ich beiß zu, ich beiß dir die Gurgel durch, wenn du nicht klein beigibst. Und wenn man sich dann unterwirft, dann ist alles okay. Und viele sagen ja auch, gerade im Hinblick auf die Trump-Politik, ja, in vielen Bereichen war ja dieses Auftrumpfen und dieses Härtezeigen hat auch relative Erfolge gebracht.
Naja, das hatten wir diskutiert, als es so aussah, als ob eben Kim ihm entgegenkommen würde aus Nordkorea. Hat sich ja nicht bewahrheitet.
Ja, in dieser Welt, glaube ich, führt kein Weg ausbalancieren an der Geduld. Natürlich auch Druck, auch die begrenzten, sagen wir, wirtschaftspolitischen Sanktionen und so weiter. Also man kann auch nicht selber mit sich immer machen lassen, was der andere will. Aber diese Brutalo-Manier, glaube ich, führt letztendlich nirgendwo hin.
Jetzt haben Sie das so beschrieben. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, wie kann die EU sich hier positionieren? Wie kann sie reagieren? Die Iraner hatten der EU ja dieses Ultimatum gesetzt von 60 Tagen, in denen man was Entscheidendes für den Handel mit dem Iran tun sollte, der EU und den Partnern, also auch Russland. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn dieses Ultimatum verstreicht? Wir hören noch mal kurz Heiko Maas.
Im Moment sehe ich nicht, dass es ein besseres gibt oder auch keine Vorschläge für ein besseres Abkommen. Deshalb ist es, wie ich finde, verantwortlich, an dem, was man hat, festzuhalten.
Also er sagt zumindest, jetzt ist es gut, an diesem Abkommen festzuhalten. Ja. Sind Sie dieser Meinung auch?
Ja, das ist doch auf jeden Fall eine vernünftige Haltung oder eine, die man nachvollziehen kann. Insgesamt, glaube ich, halt merken wir im Moment auch, wie schwach die EU ist im Vergleich zu Amerika und Russland. Also die stehen da so zwischendrin.
Aber wäre es nicht eine gute Gelegenheit, um sich stärker zu zeigen und um sich zusammenzuraufen und um die gemeinsame Position tatsächlich deutlich zu machen?
Ja, da haben Sie recht, aber wahrscheinlich ist die EU, die ja von uns auch, jetzt werden Wahlen wieder sein, mit großer Skepsis begleitet wird. Es gibt keine große Erzählung, Es gibt kein großes Vertrauen. Sie sind im Grunde von der Basis her geschwächt. Man muss auch sagen, die ganzen nationalen Entwicklungen in den verschiedenen Ländern gehen ja auch nicht darauf hin, die EU zu stärken. Und Stärke zu zeigen wäre oder mal hinzustehen, wäre wahrscheinlich richtig. Ich habe den Eindruck, sie sind in sich zu divers aufgestellt, als dass da eine klare Haltung möglich ist.
Aber es war die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, die damals 2015 sehr federführend den Deal mit ausgehandelt hat. Vielleicht wäre es eine gute Idee, wenn sie jetzt nach Teheran reist und mit den Iranern spricht.
In der Tat, wenn die EU sich handlungsfähiger erweisen würde, dann wäre das ein guter Schachzug.
Es gibt ein neues Kapitel im Streit ums Glyphosat. 2 Milliarden Dollar soll die Bayer-Tochter Monsanto zahlen an Strafschadensersatz. 2 Milliarden Dollar, unglaublich viel Geld ist das, Herr Kuhn. Bayer hat ja Monsanto in dem Glauben übernommen, da ein gutes Geschäft zu machen. Das scheint sich wirklich nicht zu bewahrheiten. Können Sie sich das erklären, dass da Manager eine solche Fehlentscheidung treffen?
Ja, man kann sich schon erklären, dass halt dieser Größenwahn, mit einer Entscheidung den ganz großen Wurf zu machen, als damals Daimler-Chrysler, war ja auch so eine genialische Idee, die einfach total gescheitert ist. Und ich glaube, in diesen globalen Zusammenhängen gibt es halt immer wieder, gerade in der Wirtschaft, dieses Gefühl, wir müssen einen Großschlag im Grunde vollbringen. Und jetzt war es halt, soweit man das beurteilen kann, ein Schlag ins Wasser. Und jedes weitere Gerichtsurteil verstärkt die Schieflage. Und dann kommt ja noch die andere Nachricht dazu, dass Monsanto seine Gegner in den Medien und so weiter, also und in den Wissenschaften, überwacht hat. Und dann denkt man, ja, es geht drunter und drüber. Es geht natürlich um sehr, sehr viel. Und das sind halbkriminelle Vorgänge. Und in der Zentrale bei Bayer wahrscheinlich sagt man Augen zu und durch. Und
ja, muss man jetzt vielleicht.
Ja, genau.
Gucken, was passiert. Also tatsächlich, Monsanto wird vorgeworfen, fragwürdige Geschäftspraktiken ausgeübt zu haben, ruppiger Umgang mit Kritikern. Aber diese Sache mit dem Glyphosat, also dass Glyphosat ein höchst umstrittenes Mittel ist, das vielleicht Krebs erzeugen kann, vielleicht auch nicht. Man ist sich nicht hundertprozentig einig, aber viele sagen doch, diese Gefahr besteht. Das wusste man. Man wusste das ja bei Bayer, als man Monsanto übernommen hat. Warum hat man das einfach ausgeblendet? Eben aus diesem... Ja, haben Sie es gerade Größenwahn genannt?
Ja, Größenwahn. Man muss ja auch sehen, unter den Entscheidern in den Aufsichtsräten sitzen ja auch nur Menschen mit Ehrgeiz, mit Schwächen, mit mangelndem Durchblick. Das kann man in allen Bereichen, kann man das verfolgen. Die sind halt irgendwann da hingespült worden. Die haben schon auch bestimmte Fähigkeiten, sonst wären sie nicht da. Manchmal sind es gruppendynamische Fähigkeiten. Manchmal ist es die Vorspiegelung von Kompetenz. Manchmal ist es wirkliche Kompetenz. Also das heißt, in diesen ganzen Chefetagen sitzen, ist ein Durcheinander von, wie man inzwischen auch weiß, Psychopathen, aber auch fähigen Menschen, ethisch geprägten Menschen, ethisch bedenkenlosen Menschen. Aber während in vielen gesellschaftlichen Bereichen so das nachgelassen hat, man müsse jetzt die endgültige Großentscheidung treffen, ist in der Wirtschaft interessanterweise immer wieder, kommt das ums Eck rum, durch Kollaboration die ganze Welt zu beherrschen. So ungefähr, also in seinem Sektor. Und Glyphosat war, Sie sagen es ja, total umstritten. Und auch bei uns, die Diskussionen gingen hoch und runter. Und die Grünen haben gesagt, das muss verboten werden. Also die Diskussionen, das waren keine Geheimdiskussionen. Aber sie haben sich in Sicherheit gewogen, wahrscheinlich irgendwelche Berater, irgendwelche Wissenschaftler auf ihrer Seite gehabt, die ja nach wie vor sagen, das ist nicht gefährlich und so weiter. Also das ist ja auch noch die Haltung jetzt von Bayer, dass sie sagen, wir gehen jetzt in Berufung, wir werden schon noch gewinnen, ihr werdet schon noch sehen, und die sind alle falsch gepolt.
In der Tat. Sie haben eben gesagt, Manager seien manchmal Psychopathen. Ich erinnere mich dunkel, es gab mal so eine Studie, aber natürlich kann man das nicht so stehen lassen, dass viele so sind, denke ich mal. Es gibt auch solche, oder? Sonst müsste man ja sich schon wirklich große Sorgen machen.
Ich glaube einfach, dass bestimmte psychopathische Prägungen natürlich auch in harmlosen Varianten vorkommen. Dann sind sie neurotisch von mir aus. Mhm. Aber dass viele Menschen, die führen, Anteile haben, die Empathie vorspielen, sie aber nicht wirklich haben, dass sie egoman sind, weil sie so einen großen Willen zur Macht auch haben. Das ist eine höchst komplexe Abstufung von Eigenschaften. Aber ich würde mal so sagen, als reiner Gutmensch und als Empathie angefülltes Wesen ist es gar nicht so einfach, in eine verantwortliche Position zu kommen. Und insofern, das, was ich vorher sagte, ich meinte ein Durcheinander, das ist jetzt nicht so, alle sind, das wäre so, genau dieser Fehler wieder zu sagen, das sind sie natürlich nicht. Ja. Aber es gibt Anteile von so sehr gefährlichem Verhalten in Chefetagen.
Ich meine, dann gibt es den Dieselskandal und überhaupt in vielen Autohäusern diese Chefs, die anscheinend dachten, sie kommen mit der Abgasmanipulation durch. Ich meine, vielleicht unterstützt das Ihre These. Trotzdem würde ich dann jetzt noch gerne mal fragen. Sie führen ja auch ein Unternehmen, natürlich nicht in der Wirtschaft, sondern in der Kulturbranche, das Deutsche Theater. Ist das da was ganz anderes?
Naja, ich kämpfe drum. Also, ich habe mich ja auch irgendwie durchgesetzt und ich leide auch drunter, dass man manchmal fehlgedeutet wird und so weiter. Ich kämpfe natürlich drum. Die Frage ist, die entscheidende Frage ist, wollen Systeme lernen und wollen Menschen lernen? Und wenn man aufhört, ein lernendes Wesen zu sein, auch über sich selber was zu lernen, dann wird es gefährlich. Ich glaube zum Beispiel bei Volkswagen, die waren so abgetrennt von der Basis, die verdienen so viel, die leben in so einer Welt, sind aber ja nach wie vor Menschen wie Sie und ich. Mhm. Das sind ja keine Sonderwesen, die verkraften auch nicht mehr. Und ich finde, das ist absolut gefährlich, der Verlust an Bodenhaftung. Das ist zum Beispiel mein Problem nicht. Ich habe meine Technik um mich herum, meine Schauspielerinnen und Schauspieler, die sagen mir klar, wo es lang geht und wo meine Probleme sind und was ich falsch mache und dass ich zu viel mache und so weiter und dass ich zu wenig Empathie habe oder wenn ich sie zu wenig habe. Also das heißt, ich werde permanent korrigiert von meinem Umfeld und ich würde sagen, die einzige Gefahr wäre, wenn ich das nicht mehr hören will. Mhm. Also wenn ich sage, ist doch mir egal, ich mache schon alles richtig und das wäre schlecht. Das hoffe ich, dass es nicht der Fall ist.
Heute Abend beginnen die Filmfestspiele in Cannes, 72. Ausgabe. Zur Eröffnung zu sehen der Film eines sehr bekannten Mannes, von Jim Jarmusch nämlich. Und der Film heißt The Dead Don't Die, eine Zombie-Komödie. Unser Kritiker Patrick Wilinski ist in Cannes und er hat es folgendermaßen auf den Punkt gebracht, was da in Cannes dieses Jahr zu sehen ist insgesamt.
Die Ersten sprechen auch schon davon, dass in Cannes die Gerontokratie herrscht, also die Herrschaft der alten Herren.
Die Herrschaft der alten Herren, denn es ist nicht nur Jim Jarmusch, sondern zum Beispiel auch Pedro Almodovar und andere. Herr Kuhn, macht Ihnen das Lust auf dieses Festival?
Naja. Ich bin ja auch ein alter Herr und insofern haben die mich oder ich die durchs Leben begleitet. Wenn sie mich individuell fragen, was Tarantino da macht oder Ken Loach, der ist natürlich, obwohl er alt ist, ein toller Regisseur. Und wahrscheinlich gibt es da viele schöne, eindrucksvolle Arbeiten. Die andere Frage ist natürlich, ob das die Lösung ist, praktisch nur noch alte Herren einzuladen. Und das würde ich dann schon in Frage stellen.
Das würden Sie in Frage stellen. Lassen Sie uns nochmal Patrick Wilinski, unseren Kritiker, zu Wort kommen.
Es ist auch ein Problem dieses Festivals, weil sie eben so sehr an ihren Stammgästen festhalten und man will sie eben nicht vergraulen. Und so kommt man in so gewissen turnushaften Modi rein, dass Ken Loach und die Dardens eben alle 3 Jahre einen neuen Film haben und die muss man eben hier zeigen.
Also man will sie nicht vergraulen, sagt er, aber Sie sagen, das sind eben auch Altmeister des Kinos und letztendlich sind die Filme vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja, vielleicht sind es auch Liebesverhältnisse, könnte man ja auch sagen, dass man die toll findet. Trotzdem ist die Antwort auf das Problem nicht, dass man es einfach ewig weitermacht.
Kann man ja auch nicht, denn irgendwann werden die alten
dann nichts mehr machen. Ja. Oder man muss doch irgendwie eine Gegenbewegung schaffen. Und dafür gibt es ja unglaublich viele Instrumente, eigene Reihen oder einfach irgendwie zu sagen, Im Grunde ist so die Quotenüberlegung ja gar nicht so schlecht zu sagen. Also von den 23 Filmen müssen 7 von jungen Regisseurinnen oder so sein. Dann guckt man da mal genauer hin und sagt nicht von vornherein, ja, wir haben ja nichts gefunden, ist ja alles so schwierig und die tollen Filme machen doch nur die alten. Also man muss sich auch Vorgaben selber geben und die müssen auch erreichbar sein. Ich bin ja jetzt kein Fan der Quote, der dann sagt, von einem Jahr aufs nächste müssen es 50% sein. Aber ich würde sagen, sich bestimmte Ziele zu setzen, das wäre sicher richtig. Und kann es, glaube ich, in seinem Selbstbewusstsein sehr ungebrochen, also die Direktion dort. Und insofern finden die, ja, also wir sind halt der Hort der großen Regisseure, der großen Filme. Wir verweigern uns ja auch Netflix und so weiter. Wir sind, die wiegen sich sehr in Sicherheit in ihrer solitären und auch etwas trotzigen Haltung. Die kann eine Qualität haben, die hat aber auch eine Kehrseite.
Naja, die würden Ihnen jetzt antworten, es sind tatsächlich 21 Filme im Wettbewerb und 4 davon sind ja von Frauen. Also insofern, wir sind ja schon auf dem Weg.
Ja, 4 sind, wissen wir ja alle, wie viel das ist. Letztes Jahr waren es 3, jetzt sind es 4. Und da kann man jetzt endlos rumdiskutieren. Mhm. Das kann man freundlich begleiten und sagen, das ist der Weg. Wahrscheinlich würde man in der Gegenwart, wo die Frage eines Kulturwandels und von Geschlechtergerechtigkeit ziemlich heftig diskutiert wird, in allen Bereichen und zu Recht heftig diskutiert wird, weil man über ein Jahrhundert ja nichts auf die Reihe gebracht hat, würde man sagen, 4 sind eher ein Alibi als ein Grund, stolz zu sein.
Also ich finde auch, es sind definitiv zu wenig. Wenn wir jetzt nochmal auf Ihr Feld gucken, nämlich in die Theater, da ist es doch so, 78% der Theater werden von Männern geleitet, 70% der Inszenierungen auf den großen Bühnen stammen von Regisseurin. Das sind diese Zahlen vom Verein Pro Quote Bühne. Da sieht es nicht viel besser aus.
Ja, nicht viel besser, ein bisschen besser. Das sind ja unterschiedliche Bereiche. Sie müssen ja immer das beeinflussen, was Sie beeinflussen können. Im Bühnenverein haben wir uns eine Quote 50% für alle Verantwortlichen praktisch Position gegeben in den nächsten 2 Wahlperioden. Das kann man dann überprüfen, ob wir das hinkriegen. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, das zu erreichen, weil wir es auch mit viel Energie begleiten. Die einzelnen Häuser können wir ja nur indirekt. Wir können keinem Intendanten befehlen, jetzt mach mal 50%. Ich selber, weil man soll ja dann im Zweifel über das reden, was man selber nicht hinkriegt. Ich habe ungefähr 30-35% Frauen als also Regisseurinnen. Das finde ich weder eine Bankrotterklärung noch ein Triumph. Das ist ein Weg. Ich habe relativ viele Regisseurinnen begleitet und auf den Weg gebracht oder wie man das nennen will oder arbeite mit ihnen gern zusammen. Und über diesen Zwischenbereich da zwischen 50 und 30, da kann man jetzt lange diskutieren und ich würde sagen, wir sind da nicht am Ende angekommen. Es gibt gute Beispiele, Hannover macht das jetzt 50-50, Karlsruhe, es gibt mehrere Theater, die das irgendwie zielstrebiger durch. Das sind dann so Best-Practice-Beispiele, dazu gehören wir noch nicht.
Insofern aber zeigt sich, dass wenn man so eine Forderung aufstellt, 50% Frauen in allen künstlerischen Theaterressorts, das kann helfen, eben diese Quote einzuführen.
Ich glaube, dass Quote ein gutes Instrument ist, weil die Gefahr, sich drunter wegzuducken, nichts oder wenig zu tun, das habe ich nun in den letzten 30 Jahren ja erlebt als Theaterschaffender. Als ich Intendant wurde, gab es eine einzige Intendantin. Und unter 130 oder 140, jetzt sind es, wie Sie ja sagen, 21% immerhin. Trotzdem, der Prozess ging zu langsam. Ne? Es wurde was erreicht. Ich selber habe ja auch immer gedacht, guck mal, es sind immer mehr. Man ist dann auch einäugig oder blind oder was weiß ich. Also ich glaube, die Quote ist ein gutes Instrument, das zu beschleunigen.
Die Katholikinnen in Deutschland sind derzeit in einem Kirchenstreik, an vielen Orten jedenfalls. Da gehen sie nicht in die Gottesdienste, tun auch keinen Dienst in der katholischen Kirche, also sag mal die Obdachlosenarbeit oder die Arbeit mit den Flüchtlingen oder die Besuche bei den Kranken. All das findet teilweise nicht statt und das auf Initiative einer Gruppe, die sich in Münster gegründet hat, eine Frauengruppe mit dem Namen Maria 2.0. Kommt da der Kulturwandel, Herr Kuhn, in der katholischen Kirche?
Ja, auf jeden Fall ist das eine ganz beeindruckende, tolle Bewegung. 4 Frauen in Münster haben da was in Bewegung gesetzt, was großartig ist. Ich glaube auch, dass dieses praktische Streiken auch genau der richtige Weg ist. Weil seit ich denken kann, wird in der katholischen Kirche Unglaubliches geleistet von ehrenamtlich agierenden Frauen. Das wird immer so selbstverständlich genommen. Und sobald ans Amt geht, sagt man, ja, da gibt es eine lange Tradition und schon, was weiß ich, im Urchristentum und Jesus. Das ist eine Strategie, die ist hanebüchen. Sie wurden ja schon gemahnt von der Bischofskonferenz, also streiken wäre zu viel, man muss drüber reden und nachdenken. Nee, es ist ja nichts passiert.
Problem man, ist alt und wird nicht
es
gehört.
Es ist alt, ja? Man nutzt die Kraft der engagierten Frauen. Ich war als Kind Ministrant und habe natürlich da immer unter der Woche ministriert mit meinem Pfarrer und ich und 8 Frauen, die da in Gottesdienst kamen. Ich glaube, das ist immer noch so. Also das heißt,
jetzt sind auch die Ministrantinnen ganz viele.
Jetzt gibt's Ministrantinnen. Ja, ist ja irgendwie interessant. Mhm. Das gibt's, aber das setzt sich nicht fort, genau, weil man sagt, im Amt, das müssen wir lange überlegen und dann passiert wieder nichts.
Genau, also in die Weiheämter, das wollen die Frauen jetzt gerne erwirken, dass sie Zugang bekommen zu den Weiheämtern und sie wollen das auch in Rom vortragen. Und die Präsidentin des katholischen Deutschen Frauenbundes, Maria Flach, Unionspolitikerin auch, sagt also Folgendes eben, man hat davor, in Rom mit dieser Forderung zu landen.
Das ZDK, also das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, hat ganz klar gesagt, dass jetzt keine Beschwichtigungsformeln oder irgendwas an der Zeit sein, sondern dass man wirklich schauen muss, Frauen und Männer in der Kirche gleichzustellen und Frauen Zugang zu allen kirchlichen Ämtern zu geben, in Verantwortung und in Entscheidungskompetenz. Darauf kommt es jetzt an, diesen Weg gemeinsam zu gehen, eine Beschlussfassung der Deutschen Bischofskonferenz zu haben und damit tatsächlich nochmal nach Rom zu gehen.
Also da ist man fest entschlossen. Ich bin gespannt, welche Wirkung diese Forderungen haben werden.
Sie hat recht. Und ich bin auch gespannt, die Kirche argumentiert ja dann immer mit den unterschiedlichen Geschwindigkeiten, also diese Weltkirche. Da sind wir noch nicht so weit und in Indien sind wir noch nicht so weit. Deswegen kann uns dieser aufgeregte, sagen wir mal aufgeklärte Frauenverein hier in Deutschland nicht so interessieren. Und deswegen müssen die laut und deutlich aufschlagen und dürfen sich nicht kleinreden lassen. Und ich glaube, sobald das wieder in die Verhandlungsebene einmündet, ja, wir müssen reden, dann versickern die Energien wieder. Ich bin froh, dass das Zentralkomitee der deutschen Katholiken sich auch hinter diese Aktionen stellt. Also das ist ja schon eine kraftvolle Gruppierung. Und die Bischofskonferenz ist geschwächt genug. Der Katholizismus in Deutschland ist geschwächt genug durch die ganzen Missbrauchsfälle und wie sie bearbeitet wurden.
Die Kirche ist geschwächt. Die Frauen sagen eben, dadurch, dass das Grauen des Missbrauchs immer mehr sichtbar wird, wird auch die andauernde Ausgrenzung von Frauen in der Kirche immer mehr sichtbar. Weil sie sagen, da gibt es einen Zusammenhang. Ne? So wenig Frauen in Weiheämtern zum Beispiel, das könnte auch dazu geführt haben, dass der Missbrauch in dieser Form stattgefunden hat.
Ja, natürlich. Und dann kommt noch viel anderes dazu, diese verdrängte Sexualität, die Körperfeindlichkeit. Also wenn es den Körper nicht geben darf, praktisch offiziell, dann ist er halt inoffiziell vorhanden und seine ganzen Triebe und Unbefriedigtheiten, Verklemmtheiten und so. Und da ist die Kirche natürlich mit ihrem Zölibat ein großes Feld, wo diese Bedrängnisse sich auf unheilvolle Weise Bahn gegriffen haben.
Aber ich höre, Sie schließen sich sozusagen mental oder geistig den Frauen von Maria 2.0 an.
Absolut.
Mit den Forderungen. In Berlin geht der 10. Petersberger Klimadialog heute zu Ende. Dieses internationale Treffen zur Vorbereitung der UN-Klimakonferenz in Chile. Heute Vormittag hat die Kanzlerin dort gesprochen, Angela Merkel. Herr Kuhn, Frau Merkel hatte ja mal diesen Nimbus der Klimakanzlerin. Sie ist durch Grönland gefahren, auf dem Schiff, hat sich gezeigt vor den Eisbergen. Das ist 12 Jahre her. Sie ist immer noch Kanzlerin, aber eigentlich ist sie keine Klimaschutzkanzlerin mehr, oder?
Offensichtlich nicht. Wenn man dann auf der anderen Seite bedenkt, dass ein großer Schritt, der jetzt vielleicht indirekt mit Klima zu, also die Atomkraftdebatte und die Atomkraftschließung von ihr ausging, dass sie ansonsten ja auch, also Thema Geflüchtete, ein großes Gefühl in entscheidenden Schritten dann doch für diese Welt und das Zusammenrücken der Welt hat, wundert es mich eher. Und dann denkt man natürlich über sie nach. Man denkt aber auch darüber nach, warum personalisieren wir das schon wieder so? Ne?
Also plötzlich, naja, weil sie diejenige ist, naja, die es könnte. Ihr Wort wissen, hätte
ja,
Gewicht.
Aber ja. Sie wissen ja, sie ist eine Kanzlerin auf Abruf.
Gerade und als solche könnte sie sich ja damit stark
könnte sie sich,
profilieren.
Aber sie will, also ich versuche das jetzt mal zu verstehen. Man könnte auch sagen, ja, sie haben recht, ich verstehe es nicht. Wenn ich es versuche zu verstehen, dann würde ich sagen, sie muss natürlich in dieser Koalition wohl versuchen, einen Weg zu bahnen. Es gibt andere Bereiche vielleicht, also Thema Afrika, wo sie sich im Moment mehr engagiert. Dann bleibt es halt ein Rätsel. Da muss man sagen, man versteht es nicht ganz, weil sie eigentlich auch als Physikerin und so weiter ja ein Gefühl dafür hat. Heute in dieser Rede hat sie wohl dann doch nochmal versprochen, dass genau. man sich auf den Weg macht. Und
sie ist eingegangen auf den Vorschlag ja. von Emmanuel Macron, den er gemacht hat in Sachen Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2050. Wir hören Angela Merkel.
Es geht um Klimaneutralität. Das heißt, es muss nicht sichergestellt werden, dass es überhaupt keine CO2-Emissionen mehr gibt, sondern man muss, wenn es noch CO2-Emissionen gibt, alternative Mechanismen finden, wie man dieses CO2 speichern oder kompensieren kann. Und deshalb schlage ich vor, ich habe das der Umweltministerin gerade gesagt, dass wir im Klimakabinett, das wir haben, eine Diskussion führen. Wie können wir dieses Ziel, 2050 klimaneutral zu sein, erreichen? Und die Diskussion soll nicht heißen, ob wir es erreichen können, sondern wie können wir es erreichen? Und wenn wir dafür eine vernünftige Antwort finden, dann können wir uns der Initiative der neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union anschließen. Ich würde mir wünschen, dass wir das können.
Also sie spricht davon, dass sie das jetzt dem Klimakabinett nochmal übergeben will. Da soll das diskutiert werden. Sie hatte diesen Vorschlag beim EU-Gipfel in Sibiu eigentlich mehr oder weniger abgelehnt. Also vielleicht hat sie sich jetzt innerlich bewegt.
Das,
offensichtlich.
Ja, offensichtlich. Vielleicht ist das auch eine Frage der Wahrnehmung von Problemen. Sie hat sich ja auch mit den Schülerinnen und Schülern, die da am Freitag auf die Straße gehen, solidarisiert. Haben auch viele gesagt, aha, wieso jetzt da wieder so eine Empathie? Ne? Also wir haben vorher über Lernen gesprochen. Vielleicht war das auch ein Lernschritt von ihr, dass sie was unterschätzt hat oder falsch eingeschätzt hat oder keine Machtkonstellation gesehen hat, mit der man das erreichen könnte. Ich weiß es nicht. Also man interpretiert ja immer Verhaltensweisen jetzt nicht über Blödheit oder so, sondern über irgendwelche strukturelle und auch individuelle Belange. Und so wie sie jetzt gesprochen hat, dann ist es vielleicht eine Kehrtwende und die hört sich aber kraftvoll an. Was davon übrig bleibt, werden wir ja dann in der Tagespolitik erleben.
Das werden wir erleben, aber in der Tat gäbe es Wege, das Ziel schneller auch zu erreichen. Vielleicht jetzt auch nicht im Mitblick auf 2050, sondern schon ein bisschen eher. CO2-Steuer, Klimaschutzgesetz noch dieses Jahr, Ausstieg aus der Kohle, mehr erneuerbare Energien, Verkehrswende.
Ja, also ich meine, das Verantwortung liegt ja alles auf dem Tisch. In die einzelnen, dass praktisch jedes Ministerium was beitragen muss, ne, dieser Querschnitt, dass man nicht sagt, ja, die einen müssen, die anderen nicht. Also, dass die Aufgaben verteilt werden, jeder ist aufgerufen und so weiter. Also es gibt viele Möglichkeiten, die man so als Laie, wie ich jetzt teilweise nicht durchschaut, aber die einem klug vorkommen. Ich finde die Steuerüberlegung eigentlich sehr klug, weil das bremst jeden Einzelnen und motiviert ihn auch. Und es ist auch gar nicht so schwer, das umzusetzen. Und mit dem Geld, was reinkommt, kann man wieder was tun. Eines glaube ich schon, dass die Öffentlichkeit als Ganzes extrem mobilisiert ist. Und das hat auch sehr, sehr lang gedauert. Eigentlich muss man sagen, man musste mal einen trockenen Sommer erleben oder 6 Monate. Also der Mensch Hitze, ist ein fühlendes Wesen und offensichtlich doch kein denkendes, weil gedanklich hat man es viel früher schon gewusst. Und plötzlich merken die, aha, wie ist denn das? Es regnet überhaupt nicht mehr. Was kommt da auf uns zu? Das ist schon hochinteressant. Also die Sensibilisierung ist da.
Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, der Tag mit Ulrich Kuhn. Und ich habe den Eindruck, Sie sind nicht mehr so müde wie eingangs, als diese Sendung begann um 5:05.
Ich würde sagen, Sie haben mich mobilisiert.
Sie gehen jetzt zurück ins Theater?
Ja,
Sie haben ja wahrscheinlich auch viel, viel zu tun heute Nachmittag, auch in Vorbereitung der Autorentheatertage.
Ja, es geht weiter. Aber der Ausflug mal in all die anderen Sektionen, vor dem ich ein bisschen Angst hatte, weil das nicht so meine Felder so sind, ist dann doch ganz schön.
Belebend.
Ja, belebend.
Wir haben Sie gerne gehört. Vielen Dank, dass Sie hier waren.